Zu der Predigt heute möchte ich mit einer Geschichte anfangen. Eine Geschichte, die nicht in der Bibel steht. Also es geht um David und Saul, aber es ist keine Bibelgeschichte. Es ist eine jüdische Geschichte. Vielleicht hat sie stattgefunden, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Aber es ist eine lehrreiche Geschichte. Es wird gesagt, dass als David zum Königshof von Saul kam, war noch relativ jung und da gab es eine wunderschöne Harfe. Wirklich, wirklich schön. Sie war aber unbenutzt im Thronsaal und viele Harfenspieler haben schon versucht, auf ihr zu spielen und es kamen schreckliche Töne raus. Es ging nicht. Und David sah diese Harfe und so mutig, wie wir ihn kennen, hat er gesagt, ich will gern drauf spielen. Und der König schätzte ihn sehr und sagte ihm, bist du dir sicher? Und David machte das. Er nahm die Harfe und spielte lang und mit wirklichem Herzen drauf und es klang wunderbar. Es hat so schön geklungen wie noch nie. Und der König war total verblüfft und sagte, David, wie ist das denn passiert? Also ich bin ja total bewegt, das ist ja herrlich, wie? Und David sagt, alle anderen Spieler haben versucht, der Harfe ihre Lieder aufzuzwingen. Doch da weigerte sie sich. Ich spielte auf der Harfe ihr eigenes Lied. Habt ihr gehört, wie sie lachte, als sie an die Zeit als junger Baum erinnert, ihr von den Sonnenstrahlen erzählte, die durch ihre Zweige glitzerten, von den singenden Vögeln und ihren Ästen und den Liebespaaren im Schatten? Hörtet ihr, als sie weinte, als sie gefällt wurde und ihr Leben als Baum zu Ende ging? Aber habt ihr gehört, wie sehr sie jubelt, als sie verwandelt wurde in eine Harfe, die Gott preist und lobt? Zu dieser Geschichte gibt es eine Bibelstelle, die sehr gut passt. Die steht nämlich im Psalm 40,4. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben Gott. Und ich möchte gern ein paar Verse aus diesem Psalm 40 vorlesen. Die sollen uns ein bisschen zum Nachdenken bringen. Ich lese mal Psalm 40, Verse 1 bis 4. Dem Vorsänger, Psalm Davids. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube der Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und werden auf den Herrn vertrauen. In diesem Psalm gibt es noch viele weitere Gedanken und dieser Psalm drückt ein bisschen auch diese Art aus, die es in Israel gab. Es war Sitte, allen Leuten zu erzählen, wie es einem geht. Also wenn ich Probleme hatte, dann wussten es die meisten. Dem habe ich es erzählt, wo es ging. Und ich habe es auch allen erzählt, wenn ich was Gutes mit Gott erlebt habe. Dank. Und dieser Psalm drückt es aus. Es sollen alle wissen. Es soll kein Geheimnis sein. Und deshalb ist David hier da und erzählt, wie es ihm ergangen ist. Und wir wissen, was für ein stressiges Leben David hatte. Wenn wir 1. und 2. Samuel durchlesen, fragt man sich, wann hatte dieser Mann Ruhe? Schwierig. Ich weiß nicht, ob jemand König Eisenherz kennt, dieses Märchen, diese Geschichte. Oder Prinz Eisenherz, da ist auch ohne Ende Stress. Und bei David auch. Aber David hat irgendwie Ruhe gefunden. Die Psalmen sind ein Beweis dafür. Und trotzdem war sein Leben herausfordernd. Und können wir uns auch fragen, geht es uns denn manchmal nicht ähnlich? Manchmal haben wir Stress, manchmal ist viel los in unserem Leben, manchmal ist es schwierig, zur Ruhe zu kommen. Da haben wir Probleme mit dem Chef oder die Kinder machen Schwierigkeiten, Enkel, dann geht es wieder zum Arzt und die Sorge, wie geht es weiter? Es gibt die verschiedensten Termine. Und es ist echt schwierig. Einen Termin haben wir abgehakt, eine Aufgabe haben wir geschafft und schon ploppt die nächste auf. Also wir können nachvollziehen, wie sich David gefühlt hat, wie es ihm ging. Und was hat David in diesen Situationen gemacht? Sein Leben war nämlich nicht nur stressig, als er König war und Anführer, sondern selbst als er Hirte war. Da kam ein Löwe vorbei, da kam ein Bär vorbei und die kamen nicht zum Kaffee trinken, sondern die haben Probleme gemacht. Wie ging er damit um? Wir lesen hier wortwörtlich in der deutschen Übersetzung, beharrlich hat er ausgeharrt. Für uns Jüngere muss man das ein bisschen erklären, weil wir verstehen es falsch. Uns Ältere verzeiht uns, für uns klingt es danach, als würde es um Haare und Haarausfall gehen. Aber das ist hier nicht gemeint. Es geht hier darum, ausharren, bleiben in dem, wo mich Gott hingestellt hat. In diese Aufgabe, in diesen Weg, in dem ich bin. Dranbleiben, fest dranbleiben und auf die Hilfe von oben hoffen. Denn er hat Gott seine Probleme, seine Schwierigkeiten gesagt, immer wieder, durchgehend. Also so wie er das den anderen Leuten erzählt hat, hat er das zuerst Gott gesagt. Und Gott im Grunde darüber informiert. Gott wusste das, er hat ja gesehen, aber er war immer im Kontakt mit Gott. Und er wusste, Gott hört ihm zu. Und Jesus ging es ähnlich. Auch Jesus ist beharrlich fest auf diesem Weg geblieben, wo er hinging. Und er wusste von Anfang an, sein Weg ist der Weg zum Kreuz. Und es ist kein schöner Weg. Das wusste er auch. Deshalb fiel im Garten Gethsemane so schwer, weil da das besonders gespürt, wie dornig und steinig dieser Weg ist. Und er hat es durchgezogen und hat auf Gottes Hilfe vertraut. Im Psalm 40,3 lesen wir deshalb, er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest. Das klingt jetzt sehr bildhaft. Und hier ist was Konkretes gemeint. Ich bezeichne das wortwörtlich eine große, also in heute übersetzt, eine große Regentonne. Es geht hier um eine Zisterne. In der damaligen Zeit in Stein gehauen, wo man Regenwasser drin gelagert hat, ein großes Becken, was voll war mit Schlamm und Dreck durch das Wasser. Und es ist ein Bild oft für das Totenreich, für die Grube, dass die Probleme stehen dir bis zum Hals und du bist in Lebensgefahr im Grunde. Du ertrinkst in den Problemen sozusagen. Und bei David hat dieses Bild gemeint, er war oft in Lebensgefahr. Ich glaube, er hat nach 10-mal aufgehört zu zählen, wie oft er in Lebensgefahr war. Andauernd. Und er hat immer wieder erfahren, dass Gott ihm hilft, dass Gott übernatürlich eingreift. Gott macht sogar einmal so, dass Saul, der ihn verfolgt, den David, total von Gott berührt ist und nichts mehr machen kann, dass er David nicht schnappen kann. Gott greift immer wieder ein. Bei Jesus war es wirklich das Tal des Todes. Jesus ist gestorben und hat dieses Wunder von Gott erlebt, dass er wieder auferstanden ist. Die Errettung war durch dieses Wunder da. Und er selbst hat erlebt, er wurde zurückgebracht. Und wir sind auch in schwierigen Lebenslagen. Wir haben auch Probleme und manchmal sind die sogar lebensbedrohlich. Wie du erzählt hast, Wolfgang, das war lebensbedrohlich. Und es ist verständlich, dass ihr Tränen habt. Kann ich voll nachvollziehen. Weil du Angst hast um das Kind. Und wie oft bewahrt uns Gott vor Unfällen oder dass Dinge schlimmer ablaufen? Na, können wir auch fragen, warum hat Gott das nicht verhindert? Aber Gott hat verhindert, dass was Schlimmeres passiert. Und trotzdem erkennen wir und erfahren wir Gottes Hilfe und Bewahrung auf diesem Weg, auf dieser Unterstützung. Und wir sind erleichtert, wenn wir sehen, dass Gott eingreift und ein Wunder tut. Das gibt uns Hoffnung und gibt uns Kraft. Und was ist jetzt mit David und Jesus passiert? Wie sind sie damit umgegangen? David schreibt hier diesen Psalm, unter anderem. Er hat natürlich noch mehr geschrieben. Und Jesus, nach seiner Auferstehung, ist absolut dafür eingetreten, Gott zu verherrlichen. Zu zeigen, wie groß er ist, wie mächtig er ist, was er alles kann und was er bewirken kann. Und darum schreibt David jetzt hier auch in Vers 4, und gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und werden auf den Herrn vertrauen. Und David ist voll Freude. Er freut sich und sagt, es war eine schlimme Zeit. Es ist schrecklich gewesen. Es war nicht schön. Und die Psalmen beschreiben das auch manchmal, wie David gelitten hat. Da ist er sehr ehrlich zu Gott. Und er lobt Gott und er preist ihn und dankt ihm und das stärkt seinen Glauben. Er sagt, ich wurde ermutigt. Das hat mir geholfen. Ich bin stärker geworden. Es hat mich unterstützt. Nun, was tun wir bei harten Zeiten, die wir durchgestanden haben oder in denen wir gerade drin sind? Naja, wir erkennen nicht immer Gottes Wirken. Und manchmal sind wir auch recht schnell mit Klagen. Und dieses Gottpreisen fällt uns oft schwer. Mir auch. Also ich mache das auch nicht immer richtig. Und ihr müsst mich nicht falsch verstehen, Klagen hat seine Berechtigung. Ich muss Gott meine Probleme abgeben. Ich soll es auch anderen erzählen, dass sie für mich beten. Ich soll jetzt nicht schweigen, es in mich hineinfressen, da gehe ich kaputt dran. Es soll Raum haben. Ich soll es abgeben und drüber reden. Und das ist in Ordnung. Und das dürfen wir auch machen. Ich darf weinen, ich darf traurig sein, ich darf ärgerlich sein. All dies darf ich. Aber irgendwann muss das aufhören. Denn sonst bin ich in einem Kreislauf drin, der immer wieder neu startet. Ich sehe immer nur die Probleme, ich sehe nur die Schwierigkeiten und ich kann nicht erkennen, was Gott tut, was Gott handelt. Wir haben genug schlimme Nachrichten in der Zeit. Wir haben Krieg in Ukraine, Krieg in Israel, alles immer schlimmer. Die Wirtschaft, die Nachrichten können uns keine guten Botschaften geben. Vor Jahren gab es mal in Berlin einen Nachrichtensender, der hat Radiosender, der hat nur positive Nachrichten gebracht. Nach meinem Wissen gibt es diesen Sender nicht mehr. Na, also traurig. Und du kriegst nur schlechte Nachrichten und das zieht einen runter und deprimiert. Und dann siehst du dein eigenes Leben, die Probleme und Schwierigkeiten und bist noch deprimierter. Und es ist wichtig, in deinem Leben dich zu fragen, in den Problemen, die du hast oder die du hinter dir hast. Was habe ich daraus gelernt? Hat es mein Glaubensleben irgendwie gestärkt? Bin ich ermutigt worden? Oder habe ich mit Gott zusammen das durchstehen können? Hat mich das mit ihm ein bisschen zusammengeschweißt? Denn die Versuchung ist groß, mehr auf die Probleme zu schauen. Und wie gesagt, die Probleme haben ihre Berechtigung. Aber da ist ein Gott da und du musst es nicht alleine durchstehen. Denn auch Menschen, die nicht an Jesus glauben, die nicht Gott ernst nehmen, die nicht in der Bibel lesen, haben auch Probleme. Die haben auch Schwierigkeiten. Ihr Leben ist nicht einfacher. Sie dürfen vielleicht am Sonntag länger schlafen. Na, klar. Je nachdem, in welcher Gemeinde man geht, ist ja auch der Gottesdienststart unterschiedlich. Aber sie haben Schwierigkeiten im Leben. Und sie haben keinen, den sie das erzählen können. Also jetzt im Gebet, 3 Uhr früh, kannst du nicht alle Freunde anrufen. Und du hast einen Gott, der dich hört, der dich ernst nimmt, der dich unterstützt, dich stärkt. Und er ist da. Wenn wir uns darauf einlassen, dann lernen wir vielleicht mit der Zeit zu bemerken, wo Gott handelt, auch wenn es nicht so laut ist und nicht so super bemerkbar ist. Wenn wir uns darauf einlassen, merken wir vielleicht, dass es nicht nur Schlamm und Schwierigkeiten in unserem Leben gibt, nicht nur Schlamm und Nässe wie in dieser Zisterne, sondern sehen auch mehr. Weil wenn wir das nicht zulassen, dann verhindern wir, dass wir in der Ehrfurcht zu Gott wachsen. Ehrfurcht klingt ja immer so schwierig. Ehrfurcht heißt diesen riesen Respekt, diese Hochachtung vor Gott, wo ich bewundere, was er tut. Und auch manchmal erschrecke, weil er so groß ist. Und es ist ein Ausdruck von diesem Erschrecken. Und wenn ich das selber zulasse in mir, habe ich mehr Ehrfurcht vor ihm. Wenn ich das anderen erzähle, dann kriegen auch andere Menschen mit und sie wachsen in dieser Ehrfurcht vor Gott. Ich kann das auch Leuten erzählen, die nichts mit der Bibel am Hut haben. Denn sie sagen, ja, ich glaube das nicht. Aber wenn sie von meinem Zeugnis hören, dass ich das erzähle, das lässt die Leute nicht kalt. Ich habe mal einen, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, aber es passt hier rein. Es gibt auf YouTube, im Internet, einen Mann, der Zeitschriften durchschaut und er hat eine christliche Zeitschrift vom ERF durchgeschaut. Hat auch viel kritisiert und er ist Atheist, glaubt nicht an Gott. Und alles auseinandergenommen. Und er kam zu der letzten Seite, wo es Zeugnisse gab, wo Leute berichtet haben, was sie mit Gott erlebt haben, wie Gott ihnen geholfen hat. Und da wurde er still. Das fand er auch irgendwie gut. Und da hat er nicht kritisiert. Es hat ihn berührt, meine ich. Ich konnte nicht mit ihm reden. Dein Zeugnis, wenn du sagst, ich habe das mit Gott erlebt und du bist überzeugt davon und es kommt rüber bei den Leuten, das spricht den größten Kritiker an. Die Person denkt drüber nach. Vielleicht hat ja doch was. Vielleicht gibt es ja doch irgendwie diesen Gott. Und wenn ich mehr klage und mehr weine, wie gesagt, ich darf klagen und weinen, irgendwann muss ich halt aufhören. Nach dem Klagen und Weinen, wenn da kein Lobpreis, keine Ehrung Gottes kommt über meine Lippen, ich mich aufrege über die Politik, ich klage über die Rechnungen und nur das meine Rede ist, spricht es keinen an. Weil das macht jeder. Dann bin ich nicht besser als jemand, der nicht an Gott glaubt. Ich bin anders, weil ich die Beziehung zu Gott habe und ich kann vielleicht sagen, ja, mich nervt die Regierung, ich finde die schrecklich. Aber ich bete für die. Und ich weiß, Gott sieht es. Ich bin nicht allein. Und das sage ich ihm immer wieder. Ich lasse meinen Frust raus und er hilft mir. Wenn ich möchte, dass Gott mir offenbart, was ich erlebe, wo er mir hilft, nütze ich vielleicht die Zeiten, wo ich spazieren gehe, nachzudenken, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Es ist sinnvoll, dass ich vielleicht manches in meinem Leben aufschreibe, damit ich nicht vergesse, wie Gott Gutes getan hat. Es ist hilfreich, im Gottesdienst oder im Hauskreis oder in der Bibelstunde oder egal, wo ich mit anderen Leuten zusammen bin, Dinge zu erzählen, wo Gott was gemacht hat. Dass wir uns gegenseitig ermutigen und erinnern, Gott ist da und er ist groß. Und ich darf nicht über schwere Zeiten so nachdenken, es ist nur schlecht, sondern vielleicht hat es einen Sinn und einen Grund dafür. Und ich darf Gott bitten, dass ich ihn preisen kann und dass es mir leichter fällt. Zum Schluss meiner Predigt noch ein Satz von Abraham Lincoln aus Amerika. Der sagt, die Menschen murren, weil es keine Rosen ohne Dornen gibt. Warum denken sie nicht eigentlich darüber nach, wie wunderbar das ist, dass Gott einen dornigen Stängel nimmt und daraus eine wunderbare Rose macht? Dieses Andersrumdenken. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Dornen, aber Gott kann trotzdem was Schönes draus machen. Und das müssen wir lernen und trainieren, dass nicht Klagen unser Hauptreden ist, sondern dass nach dem Klagen auch Danke und Lob zu Gott da ist. Manchmal sind wir wie eine Harfe, die gefällt wurde. Wir waren ein lebendiger, schöner Baum und wurden zu einer Harfe geschnitzt, die eigentlich dafür da ist, um Gott zu preisen und zu loben. Wir können klagen, wie schön es war, dieser Baum zu sein. Aber wir können uns darüber freuen, dass wir das durchgestanden haben mit Gott und wir jetzt erklingen zur Ehre Gottes. Amen.